Wenn ich jetzt 2 Tage zurückdenke an den Freitag oder generell bei mir an den Freitag, dann kann ich sagen, ich habe einen recht entspannten Freitag. Ich unterrichte da 5 Stunden und damit bin ich 1 Stunde früher fertig als die meisten meiner Kollegen oder noch früher als Kollegen, die sogar noch nachmittags am Freitag kommen müssen. Diesen Freitag allerdings hatte ich am Schluss meines Schultages, sprich nach der 5. Stunde, 2 Herausforderungen, die auf mich gewartet haben. Die erste war so, dass ich meinen Unterricht in meiner Klasse, wo ich Klassenlehrer bin, beendet hatte. Und dann hörte ich lautes Geschrei. Und es hat sich herausgestellt, dass einer meiner Schüler, wir waren im ersten Geschoss, im Obergeschoss, einer Lehrerin Wasser über den Kopf geschüttet hat von oben. Die ist da gerade reingelaufen ins Schulgebäude und er hat es für nötig angesehen, ihren Schwall Wasser über zu irgendwas, also sie zu überschütten. Und das Geschrei stammte von meiner Kollegin. Und dann habe ich die Ermittlung aufgenommen, habe den Sachverhalt nachstellen lassen und der Schüler hat sich schuldig bekannt. Die Kollegin, die Schreiende, war besänftigt und ich konnte endlich in mein Wochenende starten und bin dann ins Lehrerzimmer gelaufen. Und dort wartete schon die nächste Herausforderung, aber einer ganz anderen Art, auf dem Tisch, auf unserem Gemeinschaftstisch, wo wir auch öfter zusammen essen und wo Lebensmittel auch manchmal abgestellt werden zum allgemeinen Verzehr. Lag auf einer Pralinenschachtel, Pralinen machen mich nicht so arg an, aber auf dieser Pralinenschachtel lag ein Schokodonut auf so einem lila Papier von Milka. Wow, und ich hatte sowieso natürlich schon etwas Hunger nach dem Tag. Frühstück lag schon länger zurück und das war eine unglaubliche Versuchung, diesen Schokodonut zu nehmen. Und es wäre auch legitim gewesen, den zu nehmen, weil diese Sachen dort für alle da sind. Und ich war halt dann der Erste. Wer von euch wäre versucht gewesen, den zu nehmen? Arme hoch. Lass doch mal die Arme ein bisschen länger oben. Okay, ich habe einen Überblick. Wer hätte den nicht genommen? Einfach keine Versuchung. Ja, genau. Also zum Beispiel, man mag keine Schokodonuts und puh, nee, ungesund und so Kram. Die Umfrage hat jetzt trotzdem nicht geklappt. Es war eigentlich eine Kollegin zugegen, der habe ich das gesagt, wow, guck mal. Und so, und die, oh nee, ich habe nur gedacht, ah, typisch Frau, Schokodonut, das ist eine Sünde und sowieso viel zu ungesund. Und wenn da jetzt keine Ahnung, eine Gurke gewesen wäre, hätte sie vielleicht reingebissen. Also bei mir ist das gar nicht so. Boah, das ist wirklich, das war perfekt. Und ich habe diesen Donut nicht genommen, weil ich mir gedacht habe, so nett kann ich sein. Es gibt Kollegen, die noch unterrichten und die nach den längeren Freitag haben, dann soll sich einer von denen erfreuen. Und wenn jetzt dieser Donut am Montag auch noch dasteht, also morgen, dann werde ich nie wieder sowas tun. Dann werde ich in Zukunft immer essen. Gut, warum erzähle ich euch das? Es war eine große Versuchung, wirklich. Das Feld der Versuchung ist ein weites. Es gibt viele, viele Arten von Versuchung. Und was ist eigentlich eine Versuchung? Wenn man von einem Donut denkt, dass der ungesund ist, dann ist eine Verlockung, die irgendwie schädlich ist. Das ist eine Versuchung. Eine Verlockung, die schädlich ist. In dem Fall jetzt für meine Gesundheit vielleicht. Ich meine, das stimmt wahrscheinlich auch nicht immer, wenn man irgendwie gerade so viel Kohlenhydrate und Zucker braucht, weil aus irgendeinem Grund, dann ist es vielleicht auch nicht so schädlich, keine Ahnung. Aber Versuchung wird definiert als was Schlechtes, was Negatives. Es ist eine Verlockung und alle Menschen sind eigentlich Versuchungen ausgeliefert. So, jetzt wird der Sprung ein bisschen groß, aber ich mute ihn euch zu. Ich lese gerade das Buch Jeremia und als ich das in meinem Bibellesekalender angekündigt habe, habe ich gedacht, oh Jeremia, das wird jetzt hartes Brot. Das ist kein leichter Prophet, den wir jetzt hier durchnehmen oder den ich durchnehmen muss. Aber mit zunehmender Dauer, ich meine, es hat sich bewahrheitet, das ist keine leichte Kost, aber mit zunehmender Dauer habe ich gedacht, boah, dieser Jeremia, Bewunderung ist gewachsen. Und wenn wir über Jeremia sprechen, befinden wir uns circa 600 vor Christus. Es ging darum, dass Israel schon nicht mehr so bestanden hat wie zum Beispiel zur Zeit Davids oder Salomos, sondern es war zuerst assyrische Vorherrschaft in dieser Gegend. Das Reich war schon lang geteilt. Israel gab es in der Form nicht mehr als Reich, aber Juda gab es als Reich. Und wie gesagt, Assyrer haben geherrscht, haben die Vorherrschaft in der Gegend gehabt. Die wurden abgelöst von den Babyloniern, die vielleicht ein bisschen bekannter sind, wegen Nebukadnezar. Dann kamen nach den Babyloniern die Perser, die die Herrschaft für längere Zeit in der Gegend des Nahen Ostens übernommen haben. Und in all dem war Juda, der Stamm Juda und Jerusalem Spielball dieser fremden Völker. Und wir kennen vielleicht stichwortartig die babylonische Gefangenschaft, das heißt unter Nebukadnezar kam es dann so schlimm, dass die Juden nach Babylon gefangen weggeführt worden sind. Und bevor das passiert ist, spielt die Szene, die ich euch vorlesen möchte. Ich lese das ganze Kapitel vor, weil es nicht allzu lang ist und damit ihr den Kontext habt. Es geht da um eine Begebenheit mit dem König von Juda Zedekia, der in dieser Notlage, die Stadt Jerusalem wird belagert, Rat braucht. Und ich möchte euch das vorlesen und anschließend aber nur auf drei Verse dieses Kapitels eingehen und dazu aufschlagen Jeremia Kapitel 21. Ich melde euch gleich, ich habe es allerdings auch projiziert. Also wer die Bibel an auf den Fenstersimsen nehmen möchte und selber ein Buch in der Hand haben möchte, Seite 740 im hinteren Teil der Bibel, Jeremia Kapitel 21, Dankeschön, Finley. Da heißt's: Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, als der König Zedekia zu ihm sandte Paschur, den Sohn Malkias, und Zephania, den Sohn Maaseias, den Priester, und ihm sagen ließ, befrage doch den Herrn für uns, denn Nebukadnezar, der König von Babel, führt Krieg gegen uns. Vielleicht wird der Herr doch an uns sein Wunder tun, wie so manches Mal, damit jener von uns abzieht. Jeremia sprach zu ihnen, so sagt zu Zedekia, das spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will euch zum Rückzug zwingen, samt euren Waffen, die ihr in euren Händen habt und mit denen ihr kämpft. Gegen den König von Babel und gegen die Chaldäer, die euch draußen vor der Mauer belagern, und will euch versammeln mitten in dieser Stadt. Und ich selbst will wieder euch streiten mit ausgestreckter Hand, mit starkem Arm, mit Zorn und Grimm und ohne Erbarmen, und will die Bürger dieser Stadt schlagen, Menschen und Tiere, dass sie sterben sollen durch eine große Pest. Und danach, spricht der Herr, will ich Zedekia, den König von Juda, samt seinen Großen und dem Volk, das in dieser Stadt von Pest, Schwert und Hunger übrig gelassen wird. Ich glaube, ich muss hier auch mal ein bisschen mit. Entschuldigung. Wir sind in Vers 7, stimmt gleich. noch sieben hier, genau. Pest, Schwert und Hunger übrig gelassen wird, in die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel geben und in die Hände ihrer Feinde und in die Hände derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Er wird sie mit der Schärfe des Schwerts schlagen, schonungslos, ohne Gnade und Erbarmen. Ich glaube, du hast mitgemacht, Finley. Gell? Sehr gut, jetzt nächste Folie. Und zu diesem Volk sage, so spricht der Herr, siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird sterben müssen durch Schwert, Hunger und Pest. Wer sich aber hinausbegibt und überläuft zu den Chaldäern, die euch belagern, der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten. Denn ich habe mein Angesicht gegen diese Stadt gerichtet zum Unheil und nicht zum Heil, spricht der Herr. Sie soll dem König von Babel übergeben werden, dass er sie mit Feuer verbrenne. Und zum Hause des Königs von Juda sage, höret des Herrn Wort, ihr vom Hause David, so spricht der Herr, haltet alle Morgen gerechtes Gericht und errettet den Bedrückten aus des Frevlers Hand, auf dass nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, ohne dass jemand löschen kann, um eurer bösen Taten willen. Siehe, spricht der Herr, ich will an dich, du Stadt, die du wohnst auf dem Felsen, im Tal und sprichst, wer will uns überfallen? Und wer will in unsere Feste kommen? Ich will euch heimsuchen, spricht der Herr, nach der Frucht eures Tuns. Ich will ein Feuer in ihrem Wald anzünden, das soll alles umher verzehren. Ja, es gibt sicher Bibeltexte, die ein fröhlicher stimmen als dieser hier. Der König Zedekia sendet zwei Männer, Paschur und Zephania, zum Propheten Jeremia mit dem Auftrag, Gott zu befragen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ob es nicht ein Wunder geben könnte und Nebukadnezar samt seiner Soldaten zum Abzug von Jerusalem bewegt werden könnte. Jeremias Antwort kurz, nein, das wird nicht passieren. Und vielleicht etwas ausführlicher, der Gott Israel selber will erbarmungslos gegen Jerusalem kämpfen, an der Seite der Chaldäer oder wie es auch heißt Babylonier, das ist austauschbar. Und Juda samt dem König wird dem Feind in die Hände fallen und auch umgebracht werden, gnadenlos. Und vielmehr als Rettung, beziehungsweise schon als eine Art Rettung, aber eben anders, als sich das der Zedekia vorgestellt hat, soll Jeremia zum Volk sagen, in Gottes Auftrag, ihr habt die Wahl, Tod oder Leben, oder Tod oder Überlaufen zum Feind. Und an den König sagt er gleich auch, was er falsch gemacht hat. Er war kein gerechter Richter wahrscheinlich, der den Bedrückten nicht geholfen hat. Und zu guter Letzt, wenn es nicht alles noch schon schlimm genug wäre, schließt dieses Kapitel mit der Versicherung, dass die Heimsuchung kommt. Sie wird ein brennendes Feuer. Umkehr scheint zu spät. Und Jerusalem wird nicht gerettet. Ich musste hier, als ich das gelesen habe, bei all dem Schweren, was hier drin steht, über vor allem Jeremia staunen. Denn mir ist eine Versuchung in den Sinn gekommen, der Jeremia nicht erlegen ist. Die Versuchung lautet, dass Jeremia nicht versucht hat, Menschen zu gefallen. Und dazu möchte ich mal die Verse 8 bis 10 anschauen. Finley, könnte ich mal, ja genau. Versetzt euch mal in Jeremias Lage. Er ist einer extremen Drucksituation ausgesetzt, also das Volk auch. Der König auch und damit auch Jeremia. Und er sagt vermutlich genau das, was in so einer Drucksituation im Krieg das Schlimmste ist. Er sagt eigentlich eine Sache, die Hochverrat bedeutet. Das ist schlicht und ergreifend Hochverrat. Wenn man sagt, man soll zum Feind überlaufen, dann ist man Hochverräter. Darauf steht der Tod. Das ist sofortige Todesstrafe. Wir sind ja schon hier im 21. Kapitel und Jeremia war sicher schon einiges gewohnt von Gott. Und zu seiner Jobbeschreibung als Prophet würde man heute sagen, gehört es einfach, Gottes Wort unverfälscht weiterzugeben. Wenn es sehr unangenehm wird, wie in diesem Fall, und wenn es mit Lebensgefahr einhergeht, trotzdem Gottes Wort 1:1 weitergeben. Und das tut Jeremia offensichtlich. Und bei diesen drei Versen, die wir anschauen, sind mir zwei Seiten aufgefallen, die diese Verse beinhalten. Einmal die Seite des Senders, also Jeremias Seite, und die Seite des Volkes, das ist die Seite des Empfängers. Und aus diesen beiden Seiten, Sende und Empfänger, ergeben sich zwei Aufträge, die wir bis zum heutigen Tag als solche nehmen können für uns, nämlich also als Aufträge sehen können, obwohl die Geschichte schon 2600 Jahre alt ist etwa. Beginnen wir mal mit Jeremias Perspektive, mit der des Senders. Ich würde jetzt beinahe gern schon wieder, vielleicht machen wir es auch, eine kleine Umfrage machen. Und zwar, ob jemand schon mal eine schlechte Nachricht von euch überbringen musste. Jetzt gar nicht so sehr als göttlicher Auftrag, sondern einfach so als moralische Verpflichtung oder dergleichen. Der darf die eigentlich auch gleich erzählen. Aber um das Ganze ein bisschen zu entspannen und ihr kurz Zeit habt nachzudenken, erzähle ich euch mal ein oder zwei Geschichten, wo ich in die Verlegenheit gekommen bin. Und mir ist natürlich keine lebensgefährliche Situation eingefallen, wie jetzt bei Jeremia, sowas hatte ich noch nicht, aber dafür zwei lustige. Und ich denke aber trotzdem, dass es ein bisschen so zeigt, wie unangenehm es sein kann. Nur ein bisschen, aber es gibt unangenehme Situationen diesbezüglich. So, verzeiht mir, es ist wirklich jetzt nicht sonderlich ernst. Es war wieder in der Schule und ich saß in der Mensa mit einer Referendarin und einem älteren Kollegen. Ich selber war noch sehr jung in der Schule, das waren meine ersten Jahre. Und als wir so da zusammen saßen, wir hatten alle Mittagsschule, deshalb waren wir auch in der Mensa. Das war nicht wegen dem guten Essen. Und wir aßen zusammen und wir haben beide gesehen, die Referendarin und ich, dass beim älteren Kollegen etwas an der Nase hängt. Und wir hatten vermutlich die gleichen Gedanken, wir müssen es dem sagen, der kann nicht so in den Unterricht gehen. Das ist ja total peinlich. Und es hat mich wirklich belastet, jetzt den in diese peinliche Situation zu bringen, dass ich sah, sie haben da was an der Nase hängen, nicht so in die Klasse gehen. Ich habe es nicht gesagt. Aber, ich habe eine gute Entschuldigung, es ist nach einer Weile Gott sei Dank verschwunden, runtergefallen oder so. Ich habe den Weg nicht weiter verfolgt. In eine ähnliche Richtung geht mein nächstes unangenehmes Erlebnis. Wir waren in Nürnberg auf dem Reichsparteitagsgelände bei einem Schulausflug und mit mir, 50 Abiturienten und wir waren in Gruppen aufgeteilt, um dann eben eine Führung zu kriegen. Und unser, Führer passt an dieser Stelle nicht. unser Guide, hatte seinen Hosenladen offen. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht 2 Stunden so rumlaufen, weil die Schüler werden kein anderes Thema haben, werden nur darauf achten. Diesmal ist schon nicht von alleine irgendwie zugegangen. Und ich habe gedacht, nee, die Kröte muss ich jetzt schlucken. Unangenehm für uns beide. Ja, und ich bin dann gleich nach seiner ersten Station auf ihn zu. Beim Laufen war es unauffällig und habe ihm gesagt, hier, Hosenladen ist übrigens offen. Sie können machen oder ja, sowas in der Richtung. Ja, und der hat so halbherzig den zugemacht. Das hat ihn gar nicht gestört. Und damit war die Geschichte dann für mich auch erledigt. Und hat sich herausgestellt, dann es war gar nicht so notwendig, so jetzt so nervös deswegen zu sein. Das sind jetzt 2 Beispiele, die euch vielleicht gar nicht motiviert haben, jetzt selber eine Geschichte zu erzählen, weil sie eben jetzt eher im lustigen Bereich sind und trotzdem haben sie mich wirklich belastet. Ich war nicht in Lebensgefahr. Ich habe auch nicht irgendwie einen göttlichen Auftrag gehabt, der mir gesagt hat, ich soll das denen sagen, sondern das war einfach so eine Art Verpflichtung aus Mitmenschlichkeit, diese Situation zu überstehen. Hat jemand von euch irgendwas, was ihm in den Sinn gekommen ist jetzt? Na gut, Heinz, danke schön. Ich wollte schon gerade sagen, wenn nicht, dann kann ich ja nicht die Predigt an der Stelle beenden. Ihr scheint nicht nötig zu haben, da unterwiesen zu werden oder gelehrt zu werden. Das rote Mikrofon. Super, danke schön, Heinz.
Ja, es war wirklich unangenehm. Ich musste einen Mitarbeiter, der unserer Firma Geld gestohlen hat und betrogen hat, fristlos kündigen. Und ich musste ihn... Praktisch, er war bei mir im Büro, ich musste ihm seine persönlichen Sachen noch geben und ihn dann zum Werkstor begleiten. Er hat dann sofort auch Verbot bekommen, das Gelände wieder zu betreten. Ich musste das tun, das war meine Aufgabe als Vorgesetzter, aber es war dermaßen unangenehm, also so ähnlich wie beim Hosenladen.
Vielen Dank, Heinz. Ja, schrecklich. Ich finde... deine Geschichte hat noch eine andere Komponente, die das noch viel schlimmer macht als meine Geschichte, nämlich dass da so ein Mensch seine Arbeit verloren hat und du musstest diese Nachricht samt aller unangenehmen Handlungen überbringen. Ganz schlimm. Lebensgefahr war es auch nicht für dich. Extreme, also Drucksituation schon, weil das von dir verlangt war. Die Firma hat diese Regeln, dass es nicht geht, klar. Aber kehren wir mal jetzt zurück zu Jeremia. Er hat meine volle Bewunderung. Was bedeutet es, Hochverräter zu sein, praktisch in Gottes Auftrag, aber für den Menschen ja, irgendwie... anrüchig ist noch harmlos. Ja? Also es ist schlimm. Aber er hat es gemacht. Er war gehorsam. Und es war so, vermute ich, dass ihm Gott einfach wichtiger war. Ich möchte das in kleinen Schritten auch trainieren, dass mir einfach Gott wichtiger ist. Und hier und da sehe ich bei mir tatsächlich kleine Fortschritte, auch wenn ich mich selber da überhaupt, also es ist gar nicht so meine Stärke, das zu tun. Aber ich denke, es ist sehr wichtig. Übe dich darin, Dinge offen zu benennen, die wahr sind. Und auch ganz wichtig, der zweite Teil, die Gott von dir gesagt haben möchte. Gott muss dir einen Auftrag dazu geben. Das ist nämlich meistens nicht das, was man jemandem schon lange reindrücken wollte. und nur die Gelegenheit bisher gefehlt hat. Oder Dinge, die mich einfach stören. Sondern es sind die Dinge, vor denen man sich wahnsinnig scheut, aber man weiß, dass es nötig wäre. Man weiß, dass man eine Verantwortung für seinen Mitmenschen hat. Schon das kann man als Gottes Auftrag sehen. Und mir ist noch eine dritte Geschichte eingefallen, das war auch sehr unangenehm. Ich musste mal Eltern von einer Schülerin sagen, dass sie auf die Körperhygiene der Schüler, die ihrer Tochter, besser achten sollten, weil sie von ihren Mitschülern deswegen ausgelacht wird und ausgegrenzt wird. Aber mir war so klar, ich muss das sagen, weil wenn ich es nicht tue, dann geht das gerade so weiter. Und es wird letztlich für das Kind immer schlimmer. Sie war eh schon deswegen ein bisschen, ich würde beinahe sagen, verhaltensgestört, weil sie eben immer Ablehnung erfahren hat und vielleicht auch gar nicht wusste, warum. Aber lieber dann ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Das war eine Verantwortung. Und wenn man diese Verantwortung spürt und niemandem was reindrücken möchte, sondern es fällt einem total schwer, dann ist die Chance recht groß, dass wir genau das tun sollen. Oder kurz gesagt, sagen, was ist. Vielleicht weiß jemand, dass das der Leitspruch vom Spiegel ist, vom Rudolf Augstein. Und es wäre gut, wenn der Spiegel sich immer dran halten könnte, aber da es auch beim Spiegel stark menschelt, ist mir diese Spiegel-Affäre von 2018 rum eingefallen, wo ein Journalist Reportagen frei erfunden hat. Vielleicht habt ihr es damals mitbekommen. Das war ein Riesenskandal, weil der Spiegel da eigentlich auch einen gewissen Stolz hat, dass sie sagen, was ist. Und da war es halt nicht so. Es war nämlich so, dass ein Herr in den USA war und dort Reportagen erstellen sollte über Amerikaner, die angeblich illegale Einwanderer jagen, so in einer Art Selbstjustiz oder sowas. Und die Geschichte war einfach mordsgut und hatte sicher auch ein sehr, sagen wir mal, zugewandtes Publikum in Deutschland gehabt, die solche Geschichten gern lesen und sagen, aha, die Amerikaner, schaut mal, wie verrückt und wie unmenschlich da mit Einwanderern umgegangen wird. Das Problem, diese Geschichte war halt, und andere auch, viele andere von ihm waren komplett erfunden. Und es ist eigentlich beinahe ein Zufall, dass es überhaupt rausgekommen ist, weil jeder das so toll fand, er hat auch Preise abgeräumt. Sein Publikum wollte sowas vielleicht lesen und auch die im Hause Spiegel, die sowas prüfen, waren etwas nachlässig in der Kontrolle, ob das überhaupt wahr ist. Weil es irgendwie halt den Vorstellungen entsprochen hat. Man hat sich bestätigt gefühlt. Aber ein gutes Vorbild war es nicht. Übe dich darin, Dinge offen zu benennen, die wahr sind und die Gott von dir gesagt haben möchte. Wird uns das retten? Wird uns das in den Himmel bringen? Nein, nein, das tut Jesus. Jesus rettet uns. Aber es bringt Segen. Es bringt Segen, wenn man sagt, was ist und wozu mich Gott beauftragt. Wie in Israel es gute Früchte gebracht hat oder bringt, so auch bei uns. Und es ist ganz unabhängig, ob wir diese guten Früchte, die es bringt, selber erleben oder auch nicht. Aber wir wissen oder wir haben die Gewissheit, dass wenn wir so handeln, dass es Segen bringt. Und der Rest ist Gottes Aufgabe. Die zweite Seite. Der Empfänger. Das ist beinahe genauso viel Verantwortung. Wenn wir uns jetzt mal auf die Empfängerseite zum Volk. Ich hoffe, das ist meine nächste Folie. Ja. Uns versuchen, in die Lage des Volkes hineinzuversetzen. Es ist ja so, dass sich Sender und Empfänger oft einig sind, was gesendet, was gesagt werden soll und was empfangen soll. Es gibt da schon so eine gewisse Erwartungshaltung und ein Empfinden dafür. Und genau darin liegt die Gefahr. Der Sender weiß, der Empfänger weiß, was er hören möchte. Da liegt eine große Gefahr. Jetzt, wenn wir den Empfänger anschauen, das Volk, ist natürlich zunächst die Frage, ist es überhaupt wahr, was Jeremia da sagt? Sollen wir wirklich zum Feind überlaufen? Ist das die einzige Chance bei einem Gott, der eigentlich aus jeder Situation retten kann? Das ist eine berechtigte Frage. Warum geht es nicht so, dass der Nebukadnezar einen Traum oder sowas hat und dann verschwindet, abzieht oder gar militärisch geschlagen wird? Wenn diese Frage jetzt zugunsten von Jeremia beantwortet wird und man sagt, okay, Jeremia hat jetzt wahrscheinlich doch recht, dann steht aber immer noch aus, das auch anzunehmen und danach zu handeln. Weil was ist ein, oder als was wird ein Mensch bezeichnet, der in dieser Situation sagt, okay, ich fliehe jetzt aus der Stadt raus, laufe zum Feind über? Statt das Gleiche, dann ist man Verräter. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, kennen wir ja, und dann ist man eigentlich kaum ein Deut besser. Das ist also bald genauso schwer, diese Hürde. Und wenn ich jetzt an Parallelen denke aus meiner Lebenswelt, dann bin ich wieder überfragt. Ich habe, Gott sei Dank, möchte ich sagen, keine angemessene Erfahrung, die das widerspiegelt, was das Volk da, die Juden, erlebt haben. Aber ich musste unweigerlich an die Corona-Zeit denken, die jetzt irgendwie schon so weit zurückliegt. Aber ich erinnere mich an ein paar eindrückliche Erlebnisse sehr genau, oder ich bilde es mir zumindest ein, als es im Jahr 20 losging und die ersten Nachrichten kamen. Ich weiß noch genau, wie meine Schwägerin gesagt hat, das scheint ja nicht gut zu werden hier. Und ich habe nur gedacht, wie das Kölsche Grundgesetz, falls euch das was sagt, es hätte noch immer Jod hier jange, ist immer noch gut gegangen. Da, was da in China passiert, das braucht uns jetzt nicht groß zu interessieren. Ein paar Monate später war ich eines Besseren belehrt. Wir erinnern uns an diese furchtbaren Geschichten aus Bergamo in Italien, wo reihenweise Menschen gestorben sind. Und als meine Eltern dann auch infiziert waren, dann war es endgültig bei mir angekommen, dass es kein Spaß ist und dass meine Verweigerung oder Ablehnungshaltung hier an ein Ende kommt. Und ich war immer wieder auch ein bisschen beinahe verärgert über gewisse Leute, so Ärzte, Virologen, die dann irgendwelche schlimmen Nachrichten oder schlimme Prognosen gestellt haben. Das war mein natürlicher Reflex, oh nein, der schon wieder, jetzt malt er schon wieder den Teufel an die Wand und was weiß ich. Und ich hab lange Zeit in mir dieses Gefühl gehabt, ich kann es nicht annehmen. Ja? Und wenn ich schon das annehmen muss, weil es meine eigenen Eltern trifft, dann wenigstens die Aussicht, die Zukunft bitte etwas heller. Nicht noch Schlimmeres vorhersagen. Ja, da waren ein paar Virologen die Propheten des Unheils. Und gleichzeitig kamen mir die Virologen viel genehmer, die alles so ein bisschen relativiert haben und so schlimm ist es auch nicht. Die habe ich mir viel lieber angehört. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging oder ob ich mich hier praktisch alleine so offenlege. Also mir ging es wirklich so, das muss ich gestehen. Meine Offenheit für gute Nachrichten war viel größer. Hier ging es allerdings nicht um Gottes Wort in unsere Zeit, um prophetisches Wort wie bei Jeremia, sondern um ein Ereignis, das es in dieser Form noch nie gab. Es gab wohl schon Pandemien vorher, aber nicht so global. Der natürliche Mensch mag schlechte Nachrichten einfach nicht. Ich glaube, ich bin nicht alleine. Zumindest, wenn wir mal einige Jahrhunderte nach vorne gehen und uns mal anschauen, was Paulus an Timotheus schreibt im Neuen Testament. 2. Timotheus 4, 1 bis 4. Ich lese mal kurz vor. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Also vor circa 2000 Jahren gab es auch schon Menschen, die, wie es hier heißt in Vers 2, Zurechtweisung, Drohung und Ermahnung nicht so gern gehabt haben. Und genau das ist das, der Auftrag des Paulus, das zu tun. Hier geht es nicht darum, den Zuspruch Gottes, die Gnade, Gottes Güte und seine Vergebung nicht anhören zu wollen. Das ist immer willkommen. Das Problem ist die ganze Wahrheit. Offensichtlich gibt es Menschen im Umfeld von Timotheus oder vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft, die die ganze Wahrheit nicht ertragen wollen, sondern lieber sich Lehrer oder auch Propheten zuwenden, die nur einen schönen Teil, einen angenehmen Teil der Wahrheit verkündigen. So ist halt nun mal der natürliche Mensch, der gewisse Begierden, Gelüste hat, der möchte nichts an Drohung und Ermahnung hören, weil dadurch vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, Vergnügen oder vielleicht Ansehen oder egal was vorenthalten werden. Aber es gehört offensichtlich zur Wahrheit auch Ermahnung dazu. Es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass es Sünde gibt, die einen von Gott trennt. Und es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass Umkehr, dass Buße immer wieder nötig ist. Dass wir von unserem Weg, auf unserem Weg Korrektur erfahren. Dass wir ablassen von gewissen Dingen, die vielleicht Spaß machen oder bequem sind. Übe dich darin, Nachrichten nicht danach zu prüfen, ob sie mir angenehm sind, sondern ob sie wahr sind. Also wahr für mein Leben. Verurteile den Sender nicht einer Nachricht, wenn er was sagt, was unangenehm ist, sondern überprüfe, ob es wahr ist, was er sagt. Oder um wieder mit dem Spiegel zu sprechen, höre, was ist. Und nicht höre, was mir gefällt. Wie wir es beim Spiegel gesehen haben, führt das zu einer Katastrophe für die Glaubwürdigkeit des gesamten Zeitschrift. Es ist auch hier so, dass Gehorchen, wenn ich höre, was ist, das wird mich hier auch nicht retten. Es ist immer noch Jesus, der rettet, der bezahlt hat für mich. Aber wenn wir nicht hören, dann kann man uns mit Schiffen vergleichen, die irgendeinen betrunkenen Steuermann haben Und dieser betrunkene Steuermann hält nicht Kurs, sondern lässt das Schiff abtreiben vom Kurs. Und je weiter wir uns abtreiben lassen, desto schwieriger wird es wieder den richtigen Kurs zu bekommen oder wieder auf dem richtigen Weg zu kommen. Wenn wir aber bereit sind, unangenehme Wahrheiten anzuhören und uns damit auf Kurs halten zu lassen, wird auch das zum Segen für uns selber. Das ist die Seite des Empfängers und die Verantwortung des Empfängers. Ich möchte jedenfalls so werden, dass Menschen um mich herum das Gefühl kriegen, erstens, der sagt mir Dinge ehrlich, natürlich liebevoll. Liebe gehört natürlich dazu. Es ist ja aus Liebe, dass ich was sage, weil ich eine Verantwortung für meinen Mitbruder, Mitschwester oder Mitmenschen fühle. Zweitens, dem kann ich wirklich alles sagen. Der kriegt nichts in den falschen Hals, auch wenn es für ihn unangenehm ist. Er ist einfach bereit, auch mal was Unangenehmes anzunehmen. So möchte ich werden. Langfristig liegt darin Segen. Sagen, was ist, hören, was ist. Und es gehört, um noch den Kreis zu schließen, dazu zu sagen, widerstehe der Versuchung, es anders zu halten, was viel angenehmer wäre. Auf lange Sicht ist aber ungesund wie ein Donut. Ich habe noch einen ziemlich weiten Weg in dieser Sache zu gehen, aber ich möchte ihn gehen und ich hoffe, du auch. Amen. Lass uns beten. Herr, wir haben in deinem Wort gehört, dass du deinem Volk einiges zugemutet hast, dass du deinen Prophet auch einiges zugemutet hast. Aber wir können auch sehen, dass in deinem Wort Segen liegt. Wenn wir sagen, was ist, wenn wir die Wahrheit sprechen, wenn wir in deinem Auftrag sprechen, so glauben wir, dass es gute Früchte bringt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dazu die Kraft gibst, dass dein Heiliger Geist uns dazu zieht, dass er uns anleitet, dass wir zum Segen füreinander werden und auch für die ganze Welt bei allen Begegnungen in unserem Alltag. Dass wir uns nicht scheuen, auch Unangenehmes anzusprechen, wenn es in deinem Sinne ist und wenn es Segen bringt. Und als Hörer möchte ich einfach sagen, bitte lehr uns, auch Dinge anzunehmen, die uns nicht gefallen. Ja, auf dass wir sie prüfen, ob es dein Wort ist. Und dass wir uns korrigieren lassen, uns auf Kurs halten lassen. Ich möchte dich bitten um Weisheit dafür, auch da um deinen Geist, dass er uns leitet, dass er überführt, was richtig oder was falsch ist, dass er es zeigt. Ja, auf dass wir mit dir gehen können, eng an deiner Seite und ja, dass unser Leben einfach ein Segen ist für uns selber und für andere. Amen.